So, wie schön mal wieder bei euch zu sein, ihr Kirchharter. Dass mir der Schnee heute Morgen in den Weg gelegt wurde, um hierher zu kommen, das hat mir nicht so richtig gepasst. Ich bin irgendwie auf Frühling. Aber Schnee, mein Sohn hat sich sehr gefreut darüber. Ich befürchte, man muss heute Mittag Schlitten fahren gehen. Warum nicht? Genau. Ich sag's euch nochmal, es ist so klasse, dass es euch hier in Kirchhardt gibt. Ich stand ja hier zum Predigen auch schon noch im Autohaus, wo man winters gedacht hat, ach, muss man jetzt dahin, da ist so kalt, lange Unterhosen beim Predigen anziehen. Aber das ist auch ein Abenteuer gewesen und ist Vergangenheit und ihr seid hier und es ist warm und ich bin mir auch nicht so richtig sicher, ob ich euch noch wirklich jetzt was zu sagen habe, da ihr euch jetzt auch mit Chiara-Fasten auskennt. Wisst ihr eigentlich alles? Oder manche denken auch, oh, Verzicht, muss man jetzt unbedingt über Verzicht. Schauen wir mal, was der jetzt da zu sagen hat. Genau, also Anlass war tatsächlich, dass ich mir dachte, Fastenzeit ist ja nicht wirklich die große Tradition von Freikirchen. Solche Geschichten, klar, ihr habt jetzt auch berichtet, dass ihr fastet und wir entdecken das individuell durchaus im Gebet und in der Fürbitte und sowas alles. Aber so zur kirchlichen Tradition gehört es bei uns nicht. Nun ist zwischen Aschermittwoch und Ostern ist diese Fastenzeit. Und ich fände es ganz gut, mal darüber nachzudenken, was es denn mit diesem Verzicht auf sich hat und was da dahinter steckt. Verzicht, Askese, Aufgabe, Einfachheit, Opfer, Preisgabe, Rückzug, Schlichtheit, Austritt, Hingabe, Entsagung, Mäßigkeit, Askese. All die Begriffe findet man, wenn man in seinem Computer Synonyme eingibt zu dem Begriff Verzicht. Und schon merkt man, dass sich eine ganze Welt auftut. Schon allein was den Begriff angeht. Verzicht als Gewinn. Okay, ihr seid wahrscheinlich auch eine Gemeinde, die regelmäßig oder ab und zu oder voller Sehnsucht um Erweckung betet. Ihr seid charismatisch, aber noch nicht so charismatisch, dass ihr jetzt Amen, Bruder, preach it, irgend sowas müsste jetzt kommen. So, ich weiß nicht, ihr wisst vielleicht gar nicht, dass es längst eine Erweckung gibt. Es gibt nämlich eine Bedürfniserweckung. Ja, es gibt eine Bedürfniserweckung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, wenn wir über Verzicht nachdenken, dass wir da keine unbeschriebenen Blätter sind. Im Zuge der industriellen Revolution wurde es ja möglich, dass man viele Dinge des Alltags in Massen herstellen konnte und günstig herstellen konnte, sodass Dinge, die früher nur wenige privilegierte Menschen haben konnten, plötzlich für alle verfügbar waren. Und das hat man auf den Markt geschüttet und dachte, wow, das ist ein unglaublicher wirtschaftlicher Faktor, bis dann alle alles hatten. Und dann hatte man die riesen Firmen und Fabriken und man hat den Haufen Leute angestellt und ja, und jetzt? Jetzt haben wir alles verkauft, alle haben alles, aber wir müssen doch weiter produzieren. Das hat dann zu riesigen wirtschaftlichen Problemen, Weltwirtschaftskrisen und so geführt, bis man drauf gekommen ist, zu sagen, ja, wir müssen vielleicht die Sachen so machen, dass man es wieder neu braucht. Die müssen wieder kaputt gehen. Man muss ständig neue Sachen machen. Man muss in den Menschen ein ständiges Bedürfnis wecken, dass wir was brauchen, was wir noch nicht haben. Und selbst wenn du es noch hast, dann gibt es jetzt halt eine neue Version. Also schmeiß das alte weg oder verkauf es. So. Und das ist so prägend geworden, dass das nicht nur irgend so ein Randphänomen ist, sondern unsere ganze Wirtschaft basiert darauf, dass wir Bedürftige sind. Oder zu Bedürftigen gemacht wurden oder uns zu Bedürftigen machen lassen. Wir haben eigentlich alles, das wissen wir spätestens dann, wenn wir am Geburtstag eingeladen sind und uns überlegen, was soll man jetzt da noch schenken. Wir haben doch alles. Und trotzdem sind wir ständig am erwerben, kaufen, am sich auseinandersetzen, was brauche ich nicht. Und an dieser Illusion, dass mich etwas, was ich erwerbe, glücklicher macht, zufriedener macht, mich in meiner Peer Group angesehener macht, mir hilft, mein Leben besser zu bewältigen, mehr Zeit zu sparen, es mir wohnlicher zu machen, mehr Ausgleich zu ermöglichen, mir Wellness leisten zu können. Und das ist etwas, in dem wir alle drin stecken, dem wir uns auch nicht wirklich entziehen können, außer es sind ein paar von euch da, die ihre Personalausweise weggeworfen haben und irgendwo im Kirchharter Wald leben. Sind ein paar da? Die trauen sich nicht zu sagen. Sind wir alle verstrickt da drin und leben auch davon. Deine Arbeitsstelle lebt sehr wahrscheinlich davon, dass dieses Rad gedreht wird. Ich will jetzt erstmal gar nicht sagen, ob das gut oder böse ist, so ist es eben hier in unseren Breitengraden. Das hat den Wohlstand ermöglicht, aber es hat auch sehr viel Schattenseiten mit sich gebracht. Und wenn wir über Verzicht nachdenken, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass wir zuerst mal alle Konsumierende sind. Und dass wir erzogen werden von klein auf, Verzicht ist etwas, was man vermeiden muss und was im Grunde auch gar nicht nötig ist. Niemand muss verzichten, auf was auch immer du dir vorstellst, was du haben willst, den Urlaub, das neue Smartphone, den neuen Thermomix. Du musst auf nichts verzichten. Und das ist natürlich eine Kraft, die in uns wirkt, eine Prägung, die uns betrifft, sodass der Gedanke an Verzicht immer erstmal einem einen trockenen Mund verschafft. Denkt, brauche jetzt verzichten. Das macht aber gar keinen Spaß. Und wenn man dann mal auf Schokolade verzichtet, dann ist das aber schon, also unsere Tochter macht das jetzt seit Aschermittwoch, das ist schon hart. Schon hart. Während alle drumherum die Backen voller Schokolade da, musst du da verzichten. Du willst es, du kriegst es. Das kriegen wir ständig. Und nicht nur wir, unsere Kinder, du willst es, du kriegst es. Du musst nicht verzichten. Wer ist denn so blöd, auf irgendwas zu verzichten? Du hast keine Kohle, puh, ist kein Problem. Musst auf nichts verzichten. Gell? Und dann immer wir sind ständig präsent, immer erreichbar. Niemand muss auf meinen Kontakt verzichten. Ich muss auch nicht verzichten mit jemand ständig. So. Und wieder, ich will das nicht zu früh bewerten. Es ist einfach so. So ist unsere Welt. So sind wir geworden. Darauf hat man nach dem Krieg hingearbeitet und hat gesagt, Wohlstand, das ist das, wo wir hinwollen. Und heute geht es auch darum, den Wohlstand möglichst zu erhalten. Es hat so einen bitteren Beigeschmack, den wir wissen, aber mit dem wir nicht sehr offensiv umgehen. Wir wissen schon auch, dass unser Wohlstand auf Kosten anderer in dieser Welt funktioniert. Jetzt ist die Frage, die man sich stellen könnte, und wo ist jetzt Gott in all dem Getriebe? Gönnt er mir das alles? Oder blickt er vom Himmel und denkt, oje, oje, euch müsste ich mal eine Fastenkur verpassen, dass euch die Ohren abfallen? Man hat in der Kirchengeschichte ja immer mal darum gestritten, ob Jesus jetzt arm war oder ob er doch irgendwie Geld hatte, ob man der Armut verpflichtet ist als Kirche oder ob die Kirche Recht hat, Reichtum anzuhorten, um Gott damit zu ehren oder so. Also es ist schon auch immer mal wieder in manchen Momenten, in dem man vielleicht abends vorm Einschlafen ist, denkt man, ist das alles richtig so? Jesus, der ja es immer wieder geschafft hat, Dinge derartig auf den Punkt zu bringen, dass sie sehr erschreckend sein können, hat in seiner berühmten Bergpredigt diesen Satz geprägt, der uns alle an diesem Punkt überführt von allem, der den Nagel auf den Kopf trifft. Obwohl er in einer völlig anderen Zeit gelebt hat, hat man den Eindruck, das ist wie gemacht für uns, was er da sagt. Im sechsten Kapitel im Matthäus-Evangelium kann man da ab Vers 19 lesen und eigentlich Und da ist auch wieder klar, als Prediger hier vorne predigt man sich selber immer zuerst. Es trifft immer irgendwie mich merkwürdig. Sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Als hätte er eine Ahnung von diesen ganzen Wirtschaftsblasen, die wir so erzeugen gehabt. Sammelt liebe Schätze bei Gott, dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Es ist fast, als hätten wir gar keine Wahl. Wir sind ja als Christen uns sehr bewusst, dass unser Herz eine zentrale Rolle in unserem Leben spielt. Wir handeln viel über den Verstand ab und auch wenn wir sagen, es geht bei uns sehr um Entscheidung, ist doch die Bibel in der Bibel ein starkes Plädoyer, dass unser Herz das Zentrum unseres Wesens ausmacht. Eine geheimnisvolle Verbindung dessen, wer wir tatsächlich sind, was uns antreibt, unser Herz. Und jetzt reden wir über unser Herz in unseren Hauskreisen und Gottesdiensten und Jesus sagt, ja, pass mal auf dein Herz auf, gell? Da, wo du deine Schätze hintust, da wird dein Herz auch folgen. So, jetzt wo sind unsere Schätze? Müssen wir mal zuerst fragen. Du fragst mich, wo dein Herz ist. Ich frage dich, wo ist dein Schatz? Wo ist das, wo du deine Prioritäten hin verlegst? Schau mal auf deinen Kontoauszug. Ich weiß nicht, wann ihr in der letzten Beichte, machen wir auch eigentlich viel zu selten, einen Kontoauszug dabei hattet. Das ist top secret. Da offenbart sich sehr viel. Da wird das all unsere Geistlichkeit manchmal sehr nüchtern reduziert auf so, da läuft's. Kann ja mal die Gemeindeleitung sich überlegen, ob sie sagt, so, alle, die noch weiterhin Mitglied werden wollen, sollen, die bringen mal ihre Kontoauszüge beim nächsten Gottesdienst mit, jetzt wollen wir mal Tacheles. Ja, da wo da eure Schätze sind, da wird euer Herz sein, so. Werden sie nicht machen, hoffentlich. Man hat ja auch ein Recht auf privat und alles. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Aber was ist denn eigentlich mein Schatz? Mit dieser ganzen Bedürfniserweckung geben wir uns, ob bewusst oder unbewusst, in kollektive Sklaverei. Wir machen unser Leben abhängig von Dingen, die uns wichtig erscheinen. Irgendwo ist klar, macht Sinn, wenn eine Familie, junge Familie, sich überlegt, wo wollen wir unsere Zukunft verbringen, unsere Gegenwart, dass man sagt, okay, ich kann jetzt nicht 30 Jahre auf ein Haus sparen, um dann, obwohl das auch manche machen, man begibt sich dann in Schulden und die müssen abbezahlt werden. Und wenn du deinen Beruf verlierst, dann ist es nicht nur, dass du deinen Beruf verlierst, sondern du musst auch die Schulden weiterhin abbezahlen. Die müssen bezahlt werden. Und wenn du dir überdies dann noch in diese ganzen Konsumerkredite da rein, Geld, es wird uns auch ständig vorgemacht, die Dinge kosten nichts. Du kannst alles jetzt gleich haben. Das iPhone kostet halt nur 1 Euro. Das ist ja eine Lüge. Aber wir wollen uns auch belügen lassen. Wir wollen uns selber auch vormachen, dass das alles so ist. Wir müssen, du willst es, du kriegst es. Und wir begeben uns viel häufiger in solche Sklavereien, als uns recht ist. Wir wundern uns andererseits, warum unser Leben so unfrei ist. Und warum der Prediger da vorne das nicht hinkriegt, das mal wegzubeten von mir. Wenn er aber käme, wenn der Pastor oder der Älteste käme und sagen, so lass mal deinen Kontoauszug angucken, das geht aber dich nichts an. Verzichten. Wo ist eigentlich mein Schatz und will ich wirklich, dass mein Herz diesem Schatz folgt? Wenn die Bibel davon redet, dass wir unser Herz bewahren sollen, dann weiß sie um diese Gefahren. Achte auf dein Herz, wo das hintriftet. Und wenn du dich manchmal in deinem Leben für solche Sachen entscheidest, ob du das sehr bewusst machst oder ob du da irgendwie so reingeschlittert bist, dann wird dein Herz damit halt beschäftigt sein. Manchmal mit Freude, aber auch manchmal anhaltend mit Sorge. Also, worum geht es jetzt, wenn wir sagen Verzicht? Verzicht kommt aus der Sprache des Rechts. Wer verzichtet, gibt den Anspruch auf, über irgendetwas das Sagen zu haben. Ist nachgiebig, kann gönnen, beweist Großmut. Wer verzichtet, gibt bestimmte Ansprüche auf, wird frei für irgendetwas, das er oder sie für sinnvoller, lohnender und spannender hält. Und oft genug kommt Verzicht auf die eigene Lebensqualität in Umwelt und Gesellschaft anderen zugute. Ich verzichte auf etwas und das kommt anderen zugute. Ich verzichte darauf, mich ständig selbst zu verwirklichen und habe mehr Zeit für meine Familie. Ich verzichte vielleicht auf einen großen Karrieresprung zugunsten meiner Familie. Wir verzichten hier vielleicht, das mag klein sein, auf bestimmt, also ihr seid selber in dem Alter oder ihr habt Kinder in dem Alter, irgendwann kommen die und sagen, vegan. Oh. Denkst du, ja, okay, vegan. Und wie kocht man das jetzt so? Und denkt, ach ja, die werden auch mal groß merken, dass das bitte nicht. Wenn eure Tochter, euer Sohn irgendwann mit Tränen vor den Augen vor euch steht und sagt, wir haben in der Schule geguckt, wo das ganze Fleisch herkommt, das wir im Aldi so günstig kaufen, und ich werde kein Fleisch mehr essen, dann verkneift es euch, verbietet es euch zu lachen und sagt, gut, gut, dass das mal bei dir so ankommt. Und vielleicht ist es überhaupt ein Anlass, als Familie darüber nachzudenken. Und jetzt, was machen wir damit? Ich meine, das wegzuschieben ist ja immer eine Sache. Wir wissen das alle. Wir wissen das alle. Und es ist auch irgendwie unter uns. Und mal Klammer aufgemacht, ich weiß, dass wir Evangelikalen sehr darauf geeicht sind, zu sagen, es wird einmal in der Ewigkeit darum gehen, wie es mit meiner Schuld ist. Wie hast du dich zu Gott gestellt? Wenn aber die Frage aufgemacht würde am jüngsten Gericht, so, und was habt ihr mit dem gemacht, was ich euch anvertraut habe? Wie seid ihr mit denen umgegangen, die in der Welt zu wenig haben? Ihr. Wie seid ihr mit den Tieren umgegangen, für die ich euch verantwortlich gemacht habe? Da kriegt man Kloß im Hals. Und dann merkt man plötzlich, das ist alles gar nicht so eine Frage, die man dann halt auch mal sich mit beschäftigt, wenn man gar nichts mehr anderes zu tun hat. Oder so ein paar idealistische Teenies, die irgend so eine Phase krass haben. Sondern da ist man mitten im Thema drin. Und dann merkt man, Verzicht könnte auch bedeuten, einen ganz neuen Lebenswandel anzustreben. Ganz anders zu leben. Aus dieser Bedürfniserweckung auszusteigen. Vertrauen darauf, dass mein kleiner Beitrag einen Unterschied macht. Oder das ist doch immer die Reaktion, ja, was soll denn das nützen? Und dann macht man halt so weiter. Aber die Botschaft des Reiches Gottes war schon immer das Vertrauen, dass das kleine Senfkorn, das gesät wird, viel Kraft entwickelt. Was sollten wir sonst auch machen? Wir kommen in der Regel nicht an die großen Hebel der Weltgeschichte. Aber Jesus sagt, wenn du jetzt anfängst, anders zu leben, wenn du dich auf die Regel des Reiches Gottes einlässt, dann wird das, und das ist die Verheißung, dann wird das Auswirkungen haben, wird Frucht tragen. Und deswegen kannst du jetzt anfangen. Jetzt. Wer verzichtet, lebt den Spannungsbogen zwischen Gier auf Lebensqualität und einfachem Leben. Man kann es vielleicht auch mit Martin Heidegger sagen, der das vielleicht philosophisch so ausdrückt, Verzicht nimmt nicht, Verzicht gibt. Er gibt die unerschöpfliche Kraft des Einfachen. Verzicht nimmt nicht, Verzicht gibt. Das scheint mir ein echtes Geheimnis zu sein, dass man auch nicht nur einfach rational hier abhandeln kann, sondern das muss man mal anfassen, mal probieren, mal experimentieren. und sehen, was wäre es jetzt. Und es ist klar, bei Verzicht geht es nicht darum, so meinen wir das ja manchmal, verzichten auf Sachen, wo die verzichtbar sind. Sondern Verzicht, und das ist zutiefst auch die Idee des Fastens, ist auf etwas zu verzichten, wovon ich denke, dass ich es eigentlich nicht kann. Das Verzichten auf Nahrung ist klar ein Handeln damit, wir können nicht ohne Nahrung leben. Und trotzdem verzichte ich auf etwas, von dem ich denke, das geht gar nicht ohne. Das geht gar nicht anders. Da wächst die Erfahrungsqualität von Verzicht und von dem Gewinn, der daraus entsteht. Wir können diese Geschichte von diesem Mann am Schluss noch nehmen, den ihr kennt, der sogenannte reiche Jüngling. Auch eine Geschichte, von der man denkt, die ist irgendwie reingeschmuggelt worden, weil sie unsere Zeit so sehr betrifft. Jesus selber ist ja nicht in einem Umfeld von Wohlstand und Reichtum aufgewachsen, sondern der hat zeitlebens Armut kennengelernt. Und es war auch klar, dass die ganz wenigen, die reich waren, dass die von Gott Gesegneten sind. Wenn Jesus in der Bergpredigt aufsteht und sagt, glücklich zu schätzen seid ihr Armen, da haben die gedacht, wie was? Nee, man muss sagen, glücklich seid ihr Reichen, ihr seid von Gott gesegnet. Euch sieht man es an, dass Gott es besonders gut mit euch meint. Unser Leben, das jeden Tag um das Überleben kämpft, das kann doch nicht Gottes Idee sein. Und es wird da völlig umgedreht. Jetzt hat man dann so einen Reichen, wo man da hinzeigt und sagt, Mensch, der ist von Gott gesegnet. Der muss es schon richtig gemacht haben. Den hat Gott besonders lieb. Und er hat auch sein religiöses Leben, ist er eine angesehene Person. Und ausgerechnet so jemand kommt zu Jesus und sagt, jetzt habe ich das alles. Und doch, wenn ich dir begegne, scheint mir das Wesentliche zu fehlen. So, und was Jesus jetzt macht, ist, er wird mit der Nachfolge derart konkret, dass es erschreckend ist. Er sagt, ja, okay, da halte die Gebote, haben wir alles schon gemacht. Und dann sagt er, und jetzt, dann gib dein Reichtum auf. Verzichte auf dein Reichtum und dort wirst du den Gewinn deines Lebens machen. So, das ist der Moment, wo dann viele sagen, ja, der Jesus, der ist super, ich gehe jetzt mal nach Hause. Was ist da deine Vorstellung, Jesus? Sollen wir jetzt alles weggeben? Sollen wir in Armut sein oder was? Aber Jesus weiß um dieses Geheimnis. Da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wenn du da weg willst, wenn du dein Herz in dieses ewige Leben transferieren willst, dann musst du auf das eine verzichten. Sonst wirst du den Weg dorthin nicht finden. Die Jünger reagieren entsprechend und sagen, ja, wenn der von Gott gesegnet es nicht schafft, wer soll es dann schaffen? Und Jesus stellt diese Dinge auf den Kopf. Was brauchst du wirklich? Wenn wir anfangen, bewusst auf Dinge zu verzichten, und mir scheint es in unseren Kreisen eine nicht unwichtige Frage zu sein, wie wir angesichts dessen, wie die Welt sich entwickelt, wie wir eigentlich unseren Alltag leben sollen. Wie sollen wir richtig leben in all dieser Ungerechtigkeit, in der Fehlverteilung auf dieser Welt, indem wir merken, dass jeden Schritt, den wir tun, sich auch sehr nachteilig auswirken kann, dass es um ganz andere Dinge in meinem Leben geht. Hätte ich mehr mal in meine Familie investiert. Der Raum kann neu gefüllt werden. Gott hat vielleicht Gelegenheiten, ganz neu zu füllen. Hineinzusprechen. Vorhin haben wir es gehört, ist dieses Zurückziehen, Fasten, verbunden mit einer Zeit der Stille. Damit überhaupt etwas passieren kann, muss ich mich manchmal entleeren. Und das haben wir nicht gelernt. Deswegen gehen die Leute in die Klöster, weil man da noch eine Ahnung davon hat, weil man da auf den Weg genommen wird. Sagen, wie entleere ich mich überhaupt, damit da mal wieder was reinpasst, was Sinnvolles? Wie entschlacke ich äußerlich und innerlich? Man Erfahrungen machen, wo man denkt, warum habe ich das eigentlich noch nicht schon lange? Ganz zum Schluss noch. Es gibt ja solche Lebensstile des gelebten Verzichtes. Es ist interessant, dass es Benediktiner, ein Orden, der aus dem 6. Jahrhundert stammt. Gell? Das ist ja schon Wahnsinn, wie lange die Brüder und Schwestern das durchgehalten haben bis auf den heutigen Tag. Und dieses ganze klösterliche Leben und die Grundsätze, die dort eine Rolle spielen, sind sehr von Verzicht geprägt. Das ist ganz erstaunlich. Zu der Regel gehört die Ortsbeständigkeit. Ich bleibe halt dort in dem Kloster, wo ich hingestellt werde. Des klösterlichen Lebenswandels, des Gehorsams. Ich verzichte auf meine Selbstverwirklichung, zumindest in großen Teilen, und unterstelle mich einer Regel, einer Ordensrichtlinie. Ich verzichte. Den Tugenden des Gebets, der Arbeit, der persönlichen Armut. Wir sagen, das ist schon, eigentlich schon verrückt zu sagen, wir pflegen einen Lebensstil der bewussten Armut, des Verzichtes, auch des Solidaritätswillen, auch um für Gott Raum zu schaffen. Das sind ganz alte und gleichzeitig ganz neue Gedanken, wo ich denke, wo hat das hat mir noch nie im Leben, hat das in der Rolle gespielt, in Gottesdiensten, in denen ich war. Des Maßhaltens, der Tugend des Maßhaltens. Also ich bin kein Benediktiner, geht da auch gar nicht, ich habe Familie, ich will euch auch nicht dazu, ich will euch nur mal sagen, man könnte auch als Christen einen anderen Lebensentwurf. Das ist, was mich sehr beschäftigt heute, wenn ich an Gemeinde denke, denke ich, könnten wir gemeinsam nicht auch anders leben? Anders, alternativ, richtig verstanden, könnten wir andere Lebenswege finden, die das Geheimnis des Verzichtes in Eintausch der Gottesfülle. Jetzt ist gerade Fastenzeit. Vielleicht ist es Gelegenheit, irgendwo einzusteigen, mal was zu versuchen, und fangt ruhig an, mal auf Schokolade zu verzichten, um mal Erfahrung zu sammeln. Irgendwie zu überlegen, ich verzichte auf etwas. Ich will schauen, was in diesen Räumen, wo Gott da auf mich wartet. Und diese schwierige Frage, ist mein Herz dort, wo ich es eigentlich haben will? Oder habe ich längst Entscheidungen getroffen, die mein Herz in ganz andere Richtung ziehen? Und dann müsste man sich darum kümmern. Nicht zu schnell sagen, es geht halt nicht anders. Wir müssen das Haushalt abbezahlen. Wir müssen gar nichts. Ja, ihr habt es da stehen, Freiheit erleben. Wir müssen gar nichts. Das meint man immer nur. Es ist nur manchmal ein ganz schöner, schwieriger Weg, aus Sklaverei rauszugehen. Aber Jesus ist ja der Befreier. Das möchte ich euch mal mitgeben, mir selber auch übrigens. Ich will mich da nicht irgendwie und möchte noch ein Gebet mit euch sprechen. Jesus, es ist wohl eines der Kernsätze des Neuen Testaments, dass du, der du Gott gleich warst, der du von Ewigkeit her beim Vater warst, in seiner Gegenwart, in seinem Heiligtum, dass du verzichtet hast auf deine Rechte als Gottes Sohn, dass du dich selber entäußert hast und dass du dich selber zum Sklaven gemacht hast, aus Liebe zu uns. Du bist der Gott, der verzichtet, um das Leben zu gewinnen, um uns zu retten. Und aus diesem Wissen heraus, Jesus, stehe ich da heute Morgen vor dir und denke mir, okay, was ist jetzt mit Verzicht in meinem Leben? Was ist mit meiner eigenen Sklaverei? Wo ist mein Herz? Wo sind meine Prioritäten? Wo investiere ich meine Zeit, mein Geld, meine Energie, meine Sorgen? Will ich das überhaupt? Und Geist Gottes, ich bitte dich, dass für alle, die das heute Morgen sehr unmittelbar betrifft, dass du nicht nachlässt zu sagen, komm, lass uns das anschauen. Nicht einfach weiterleben, nicht zu schnell meinen, das geht nicht anders. Nicht so schnell dich vom Alltag wieder erwischen zu lassen und dann geht halt alles so weiter wie bisher. Sondern es ist immer der Aufruf und kehr um jetzt. Kehr um von einem krankmachenden Leben, von einem Leben, das dein Herz an Stellen führt, wo es nicht hingehört. Kehr um Und da ist Jesus, der die Hand reicht und sagt, auch da, du wirst mich dort finden. Denn ich bin gekommen, die Sklaven frei zu machen. Und so sind wir jetzt halt Wohlstandssklaven. Das ist ja auch eine sehr, sehr angenehme Sklaverei. Aber es ist und bleibt Sklaverei. Kehr um. Lass dich frei machen. Lerne das Geheimnis des Verzichtens kennen und der Gewinn, der da drin steckt. Damit segne ich euch in dem Namen Jesu. Amen.